Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Founders Talk. Wir haben die beiden Gründer von Context SDK bei uns, den Felix Krause und Dieter Rappold, nach den ersten Wochen quasi ein Startup sein, nach dem Launch und nach der Verkündung der Investitionsrunde, werden wir heute über die ersten Learnings, deren Visionen und Pläne mit denen sprechen. Jungs, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Es war, Felix, ein bisschen schon vorab angekündigt über deinen Instagram-Kanal, dass du an etwas Neuem dran bist, Context SDK. Wie ist vielleicht die Idee überhaupt entstanden ursprünglich? Wieso hast du dich beschäftigt mit diesem Thema?
Genau, ich habe vor, ich glaube, es war ungefähr fünf, sechs Jahren, war ich meine Eltern besuchen am Land draußen mit dem Auto und ich habe damals Musik hören wollen mit einer Musik-App und zu dem Zeitpunkt, gerade als ich losgefahren bin, habe ich dann nicht steuern können und habe nicht Play drücken können auf dieser Playlist. Und das, der Grund war, dass ein Pop-up da war, wo gestanden ist, hey, die App wurde gerade aktualisiert, möchtest du sehen, was es Neues gibt? Und ich habe mir damals schon gedacht, und das war jetzt eben, da gab es noch kein CarPlay und so weiter, haben wir damals eben schon gedacht, naja, das Handy sollte doch viel intelligenter sein mit so, was passiert jetzt gerade rund um einen? Und habe damals halt schon gedacht, da sollte eigentlich viel mehr da sein. Ich muss sagen, dass damals war die Technologie vielleicht noch nicht ganz so weit, die Handys haben noch nicht ganz so viel Rechenpower gehabt, aber das ist, wo die Idee ursprünglich begonnen hat.
Und hast du dich schon damals begonnen, damit zu beschäftigen oder wo warst du damals gerade, bei Google?
Ich war damals, glaube ich, gerade bei Google, das heißt, ich hatte auch gar nicht die Option, das jetzt im Detail genauer zu exploren, habe aber immer so im Kopf schon so daran gedacht, wie das denn möglich wäre. Und durch meine letzte Rolle dann bei dem Insurtech-Startup in den USA bin ich das erste Mal mehr in Kontakt gekommen mit den Statistik, Big Data und Machine Learning und Data Science und hatte dann jetzt plötzlich die Möglichkeit, meine Erfahrung von den Developer-Tools, Mobile-Developer-Tools, speziell auf der Apple-Plattform, mit eben diesem Statistik- und Data-Science-Aspekt zu kombinieren. Und sowohl jetzt ist die Technologie bereit genug, nämlich die Geräte selber, als auch jetzt habe ich das Wissen in beiden Bereichen, um das Ganze überhaupt mal bauen zu können.
Aber spannend, dass das Thema in den letzten 5 Jahren niemand wirklich aufgegriffen hat.
Genau, also ich glaube zu einem gewissen Grade, in ganz einfachen Stile ist der Trend ganz klar, dass iPhone oder Androids, die versuchen zum Beispiel sich automatisch lautlos zu drehen, wenn man in einem Meeting ist, solche Sachen. Aber das Ganze ist noch so ganz am Anfang von etwas, was ganz natürlich kommen wird in den nächsten Jahren. Und es stimmt, es ist überraschend, dass es da noch nicht mehr Möglichkeiten gibt.
Und dann hast du gedacht, das reicht jetzt für eine Gründung und ich gehe es jetzt wirklich richtig an und suche mir auch einen Co-Founder.
Ja, also genau. Also im Prinzip, der erste Schritt war, und so gehe ich das oft an, einfach mal zu bootstrappen und zu schauen, funktioniert das überhaupt? Weil das Ganze war ja auf einer Annahme, dass ich gesagt habe, ich glaube, es gibt bessere Zeitpunkte und schlechtere Zeitpunkte für gewisse Art von Interaktionen oder Kommunikation oder Prompts. Und das war eine Annahme. Man muss halt ehrlich sagen, man selber ist nicht der Durchschnittsfall vielleicht und andere Leute sehen das vielleicht ganz anders. Und das heißt, der erste Schritt war auszubauen, einen Prototypen, der mal das Ganze bestätigen kann, dass es wirklich der Fall ist, dass der Kontext matters, dass der Kontext überhaupt wichtig ist. Und begonnen damit einfach mal zu erkennen, was für Aktivität man macht und das Ganze ist dann immer weiter, sagen wir mal, eskaliert, bis dann die ersten Resultate reingekommen sind und als das sehr positiv ausgeschaut hat und ich da sehr optimistisch war, habe ich dann eben mit Dieter wieder eine Konversation begonnen und wir werden gleich dazu sprechen, wie oft wir uns getroffen haben, wie wir uns kennengelernt haben, aber Dieter hat dann relativ schnell gleich gesagt, so hey, das klingt voll spannend und lass uns da gemeinsam dran brainstormen und dran arbeiten, wie wir da das gemeinsam angehen können.
Ich kann dir sagen, wie das für eine Redaktion des Brutkastens oder auch für mich persönlich wirkt, wenn Felix beginnt auf Instagram zu sagen, dass er an was dran ist, dann sage ich, alle alert, bitte Felix ist wieder an was dran, das wird was Gescheites als einer der brightesten Minds of our ecosystem. Und dann hast du auch einen der brightesten Co-Founder dazu gewonnen. Aber bevor wir darüber reden, eure Geschichte geht ja sozusagen weit, weit, weit zurück. Wie habt ihr euch überhaupt ursprünglich kennengelernt?
Das ist in der Tat eine ungewöhnliche, aber wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar haben wir uns kennengelernt vor 14 Jahren, Pi mal Daumen. Und zum damaligen Zeitpunkt hat jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe in meinem damaligen Unternehmen, mir erzählt von seinem Sohn und hat gesagt, dass das ein super smarter Kerl ist und der jetzt ein Ferialpraktikum sucht. Das war dein Papa und der hat mir von dir erzählt und du bist vor 14 Jahren als 15-Jähriger im Sommer zum Feralpraktikum angetreten und wir waren damals schon eine Company, damals knallgrau, wo ich schon die Chance hatte, hunderte Interviews mit potenziellen Mitarbeitern zu führen, Dutzende Mitarbeiter gesehen zu haben. Und ich hatte zumindest damals schon das Gefühl, dass ich erkennen kann, wenn jemand außergewöhnlich ist. Und das war in deinem Fall so. Ich war nicht der Einzige, der sehr begeistert war, sondern da waren einige in der Organisation begeistert. Aber das hat mich quasi dazu gebracht, dich dann auch so zu den nächsten Geeks zu connecten und auch zu schauen, dass wir immer in Kontakt bleiben, weil ich einfach, wie soll ich sagen, immer schon so eine Begeisterung für außergewöhnliche Menschen hatte und das als Privileg empfunden habe, mit denen in Kontakt zu sein und in diesen Beziehungen auch zu wachsen und zu lernen und mitzuerleben, was da passiert. Und das war in den vergangenen Jahren so und deswegen war es umso schöner, jetzt im Frühling, mehr oder weniger out of the blue wieder von dir zu hören. Du, ich mach da gerade was, können wir mal plaudern.
Worüber wolltest du mit ihm plaudern eigentlich? Schon über Co-Founderschaft? Schon.
Über Context SDK. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der Dieter persönlich da jetzt seine aktuellen Projekte da im Prinzip pausiert oder weniger eben aktiv nachgeht. Ich habe eigentlich gedacht, hey, vielleicht arbeitest du mit wem zusammen, der da gerade was Neues sucht, der gut passen würde. Und ich weiß noch, wie Dieter mich angerufen hat, so hey, das klingt spannend. Ich möchte da dabei sein und möchte da mitmachen. Habe ich am Anfang ja gar nicht glauben können, muss ich sagen. Ja, weil das mehr war, als ich erwartet habe.
Und genau. Du auch auf eine Chance gewartet, mit Felix was zu tun quasi schon.
Ich glaube, so wie es der Felix beschreibt, bringt das sehr gut auf den Punkt. Ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise unser Verhältnis. Weil das klingt jetzt ein bisschen schräg für mich, weil du so sagst, ich habe es gar nicht glauben können, dass der Dieter das machen möchte. Vice versa war es für mich, weil ich meine erste Aufgabe habe ich darin verstanden, mit dir gemeinsam herauszuschälen, wie gewaltig das Potenzial dieser Idee ist. Weil ich habe da andere Signale verstanden und habe mir gedacht, du siehst eigentlich noch nicht, wie groß das ist. Und als dann klar war, das ist ein Riesenpotenzial und man hat fast die Verpflichtung, daraus was zu machen, war dann die Frage, wie kann ich dazu beitragen, dass wir das bestmögliche Setup finden, um daran zu arbeiten. Und ich habe da natürlich das Gefühl gehabt, wow, das wäre großartig, aber ich habe ehrlich gesagt nicht an mich gedacht, sondern ich habe einfach nur daran gedacht, wer dafür bestmöglich geeignet und habe lange damit gezögert, weil ich mir gedacht habe, wie komme ich dazu, mit dem Felix sowas zu machen. Und insofern, glaube ich, sagt das viel aus über eine wechselseitige Wertschätzung, die wir da haben und andererseits auch, wie komplementär wir sind in der Art und Weise von dem, was wir da mit einbringen können.
Das stelle ich jetzt sofort auf die Probe, diese komplementäre Funktion. Jetzt tust du auch noch einmal pitchen mit deiner vielleicht mehr Marketing, Sales sozusagen getriebenen Brille. Was macht's hier genau aus deiner Brille? Wo hast du diese Chance und den Markt entdeckt, der huge ist?
Ja. Also was ist Context SDK für mich? Ich glaube, die einfachste Botschaft ist die, Real-Time Context Information muss einen Einfluss darauf haben, was der richtige Moment ist. Weil in vielen Situationen fragen wir uns, wann wäre der richtige Moment, um jemandem was vorzuschlagen, jemandem was zu zeigen, jemandem was zu fragen. Und diese Frage des richtigen Moments, Timing is everything, wie beantwortet man die? Und am Ende des Tages ist unsere Hypothese, der Real-Time-Kontext, ob ich gerade gehe, ob ich gerade stehe, ob ich im Auto sitze, am Sofa liege, natürlich hat das einen gewaltigen Einfluss, ob das jetzt der richtige Moment ist oder nicht. So, und diese Information, diese Real-Time-Context-Signals, die sind derzeit ein blinder Fleck. Und sie sind ein blinder Fleck für Product Owner, für Millionen Apps da draußen. Und ich glaube, es hat ein gewaltiges Wertpotenzial, diesen blinden Fleck zu reduzieren und hier quasi Licht ins Dunkel zu bringen und diese Information verfügbar zu machen. Das ist ein Aspekt. Noch spannender wird es, wenn man diese Information verfügbar macht und mit einem intelligenten Recommendation System verknüpft und tatsächliche Entscheidungen daraus ableitet, mit Hilfe von Machine Learning, mit AI und damit ganze Systeme auf einer anderen Ebene
leveragen kann. Das ist hochspannend. Jetzt, eine Viertelstunde vor euch, habe ich ein anderes Interview geführt mit den Gründern von EasyScreen, nennt sich das, und die bespielen die Screens auch als Werbefläche draußen in der Stadt. Und der hat auch gesagt, ne, wenn jetzt in der U-Bahn Screens sind, dann sind sie dann besonders gut, wenn sie genau wissen, zu welchem Zeitpunkt sie was ausspielen sollen, aufgrund der Strömanalyse von Menschen, vielleicht Geschlechtererkennung und so weiter. Und das macht sie in der App.
am Ende des Tages, und Felix, du erzählst dann mehr aus der technischen Perspektive, dass das, was wir quasi jetzt als Nukleus zur Verfügung haben und was als Produkt jetzt schon funktioniert und wo es Kunden gibt, die das haben wollen und bereit sind, dafür zu bezahlen, ist ein SDK, ein Software Development Kit, das heißt ein kleines, feines Programm, das sehr einfach von einem iOS-Engineer in jegliche Mobile-App integrierbar ist und sozusagen Machine Learning executed on devices. Basierend auf einem Master Model, das wir dann trainieren mit den Kundendaten, gibt es dann quasi ein Custom Model, das zugeschnitten ist auf den spezifischen Case der App, auf den spezifischen Prompt oder den Flow, wo man es einsetzt, Empfehlungen trifft und sagt, now it's a good moment or now it's a bad moment. Und das gibt quasi der App die Möglichkeit, sich nutzenstiftender, klüger, besser, intelligenter zu verhalten und damit natürlich auch entweder eine bessere Conversion zu erzielen, beziehungsweise eine bessere Custom Experience anzubieten.
Das ist mega. Wie funktioniert das technisch, Felix? Jetzt ohne super detailliert zu werden, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen ein Gespür geben.
Genau, wir hatten ein paar Grundpfeiler, die uns wichtig waren. Das eine ist, was der Dieter schon erwähnt hat, diese einfache Integration und ein sehr lightweight SDK. Also es darf jetzt keinen Einfluss haben auf die Performance oder Batterieverbrauch von der App. Also das haben wir auf jeden Fall stark berücksichtigt. Das zweite ist das Thema Privacy. Das wird natürlich immer wichtiger, jetzt rein rechtlich, aber natürlich auch so aus ethischen und was ist richtig. Und wir haben aber, wie Dieter erwähnt, sehr wohl dieses Konzept von Custom Models. Jetzt ist die Frage, okay, wie können wir ein Machine Learning Model kalibrieren für dieses gewisse Nutzerverhalten, ohne dass wir eben die Privacy, die Privatsphäre von den Leuten irgendwie beeinträchtigen. Und wir haben da von Grund auf ein sehr tolles System gebaut, wo es uns ermöglicht, ohne PII, ohne personenbezogene Daten, unsere Models zu kalibrieren für die jeweilige App. Und das passt eigentlich ganz gut zu dem Startup, das du vorher erwähnt hast. Wir analysieren auch eben nicht eine einzelne Person, so wie das in der U-Bahn-Werbung auch nicht geht und nicht gemacht wird, sondern wir analysieren das Nutzerverhalten einer kompletten App und innerhalb der App für bestimmte Flows. Das bedeutet, diese Custom Models sind kalibriert und optimiert für eben diese bestimmte App und für diesen Flow, nicht auf dich als Person. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Systemen, die es so gibt in Optimierung von Apps. Und das bedeutet, wir kalibrieren anhand von dem und können dann dieses Custom Model den Kunden anbieten. Und das ist dann, was der Dieter erwähnt hat, mit diesem On-Device Machine Learning Execution. Wir können dann Entscheidungen am Gerät instant, ohne Wartezeit, ohne Serverkommunikation treffen. Ist damit ein sehr schönes, dezentrales System.
Hochspannend. Ja. Welches Geschäftsmodell fährt man bei so einem Produkt? Wie funktioniert sozusagen die Monetarisierungsseite?
Also im Moment ist es ja so, muss man dazu sagen, wir sind sehr, sehr früh, sind die ersten Schritte. Wir haben gerade unsere Angel Round geclosed. Wir haben für diesen Nukleus des ersten Produkts, das der Felix gebaut hat, schon ein funktionierendes Preismodell. Das heißt, es gibt quasi eine Base-Fee, die abgeleitet ist aus der Größe der Apps. Wir fokussieren uns auf Apps ab 100.000 Monthly Active Users. Und da gibt es halt quasi für die, die über 100.000 haben, für die, die über 1 Million haben und dann eine Dimension größer. Das heißt, da gibt es verschiedene Base-Fees. Und in Verbindung mit der Base-Fee gibt es dann noch eine nutzerbezogene Annual-Fee, die eben stark degressiv ist. Das liegt dann, glaube ich, bei, keine Ahnung, bei Apps, die über 1 Million Nutzer haben, bei 10 Cent pro Jahr pro Nutzer. Und das inkludiert dann, dass der Kunde auf einer App, also es ist App-bezogen, dass der Kunde auf der App beliebig viele Custom Models einsetzen kann, weil ich habe einen Custom Model für meinen Upselling Prompt, für meinen Please Rate My App Prompt oder für Prompts, wo ich neue Features und Funktionen vorstelle oder mein Onboarding oder was auch immer. Das heißt, da kann ich jeweils individuelle Custom Models fahren, beziehungsweise auch für unterschiedliche Geografien, weil vielleicht verhalten sich meine Nutzer in Lateinamerika anders als die in Asien oder die in Europa.
Cool.
Da kann ich unterschiedliche Custom Models fahren und es ist unlimitiert, wie viele quasi Prompts ich ausliefere über Context SDK. Das heißt, wir wollen mit Hilfe dieses Modells den Betreiber der App dazu auch animieren, das maximal einzusetzen und damit einen größtmöglichen Nutzen aus quasi Real-Time Context Information to find the right moment zu ziehen.
Was wird, glaubt ihr, das ausschlaggebende Argument für die Kunden sein? Ist das Upselling, Revenue oder ist das User Journey, ist das Effizienz? Was wird bei den Kunden am stärksten greifen?
Also wir sehen jetzt schon eindeutig, dass natürlich, und da spielt wahrscheinlich auch das aktuelle makroökonomische Umfeld eine Rolle, das Argument, du kannst damit deine Monetization optimieren,
ja.
Das ist sehr schlagkräftig. Ja. Und wir sind jetzt quasi über den Punkt der Behauptung hinaus. Wir reden mittlerweile von über 600 Millionen Processed Events. Das heißt ein sehr robustes Datenmodell, wo wir Cases haben, wo wir quasi einen Uptick von 40% und mehr erreichen.
Boom.
Das heißt,
damit kannst du schon zu einem Kunden gehen. Ne?
Das sind Zahlen, die sehr spannend sind und wo Kunden sehr bald einmal sagen, okay, lass uns das mal ausprobieren. Und in dem Prozess sind wir jetzt gerade mit sehr großen Playern zu sprechen, die onzuboarden. Die genießen jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir das, sie sehr eng begleiten und sie sehr eng da heranführen, wenn wir selber Interesse daran haben, dass wir da diese ersten Ergebnisse sehr zeitnah in überzeugende Case Studies überführen, aber gleichzeitig auch mit dem Input der Kunden das Produkt rasch iterieren.
Mhm. Felix, deine erste Gründung oder vielleicht einer der ersten Gründungen war Fastlane. Mhm. Super, super, super spannende Sache, hast dann Twitter verkauft, hat für viel Aufmerksamkeit und eine Karriere gesorgt. Damals in einem Geschäftsmodell Open Source, ich nenne das jetzt mal so. Mhm. Das hört sich jetzt sehr stark nach B2B an. Mhm. Wie geht es dir damit? Also wie ist da der Wechsel?
Sehr gut, es kommt mit anderen Challenges und an sich finde ich das sehr spannend. Und ich glaube auch wirklich, dass hier eine ganz andere Aufgabenstellung ist. Bei Fastlane, wenn ich das heute angehen würde, würde ich ein ähnliches Konzept angehen, weil Fastlane ein essentieller Baustein von Infrastructure und Developer-Tools ist für iOS-Entwickler. Vielleicht hätte man da drüber dann ein Business bauen können. Für jetzt, für Context SDK, ergibt das, was wir machen, sehr viel Sinn. Mhm. Und ja, finde ich sehr spannend.
Und das hat natürlich augenscheinlich auch für eure Investoren sehr viel Sinn ergeben, unabhängig davon, dass man wahrscheinlich in eine Kombination von Track Record von euch beiden mal umgeschaut investiert. Aber was hat sozusagen wirklich eure Investoren überzeugt? Wie ging es euch mit der Runde? Wie einfach war das abzuschließen? Also vielleicht könnt ihr euch da ein paar Details noch dazu erzählen.
Puh. Also auf der einen Seite ist es so, dass wir wahnsinnig happy und dankbar sind für diejenigen, die uns da quasi von Tag 1 an unterstützen, an uns glauben und in uns investiert haben. Das ist ein Privileg und das ist eine großartige Sache. Ich bin überzeugt davon, dass der allergrößte Teil davon baut quasi auf die Reputation, die sich der Felix aufgebaut hat in den Bereichen, wo er quasi diese Tools auf die Straße gebracht hat. Also sprich, er hat den Beweis angetreten, dass er in der Lage ist, Developer-Tools zu bauen, die weltweit von 100.000 Apps genutzt werden. Das jetzige Setup soll es unterstützen, dass man dieses Potenzial auch erfolgreich monetarisieren kann. Wir waren jetzt, und ich habe in den letzten Jahren sehr viel, unter Anführungszeichen, erleben dürfen, was Fundraising angeht. Da waren einerseits so die Jahre der Fundraising-Craziness, wo wir sicherlich auch eine, wir haben es mal Notenbanker genannt, Irrational Exuberance gesehen haben. Gleichzeitig in den letzten 1,5 Jahren eher so ein Tal der Tränen, aus dem wir sicherlich noch nicht heraus sind, sondern was herausfordernd bleibt. Und da habe ich unterschiedlichste Dinge gesehen. Im jetzigen Moment, in der jetzigen Situation, sind wir sehr dankbar, dass es erstaunlich einfach war, diese Runde zu closen. Wir waren deutlich quasi überzeichnet und hatten deutlich mehr Interesse, als wir jetzt quasi auch raisen wollten. Warum? Wir sind beide, glaube ich, sehr überzeugt davon, dass wir von Tag 1 an eine meaningful company bauen wollen. Was heißt das? Wir wollen nicht Capital raisen, um Capital zu raisen, sondern wir wollen Schritt für Schritt eben zeigen, dass unsere Hypothesen richtig sind, die validieren, die sich nicht als richtig erweisen, weiterentwickeln und dabei aber auch zeigen, wie wir eine Organisation und ein Unternehmen bauen, das eine klare Perspektive hat, wie es wirtschaftlich tragfähig ist und auf guten Unit Economics und so weiter aufbauen. Auf dieser Basis dann mit Hilfe der richtigen Daten und Signale, die uns klar sagen, da gibt es jetzt Wachstumsoptionen, das dann mit Risk Capital zu leveragen und da dann das Wachstum zu suchen.
Da waren die letzten zwei Jahre schon ausschlaggebend oder prägend für diese Klarheit? Oder hättest du das immer so
gesehen? Wie soll ich sagen? Natürlich haben uns die letzten zwei Jahre im Markt gelehrt, dass in den Jahren davor nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Und gleichzeitig bringe ich über 20 Jahre unternehmerische Erfahrung mit, die hauptsächlich daraus besteht, Cashflow-starkes, profitables Business aufzubauen. Und der Felix bringt die Erfahrung mit, wie man erfolgreich global eingesetzte Developer-Tools und Software baut. Und ich glaube, es geht immer um Timing. Und jetzt ist der richtige Moment für die Kombination dieser Skills und dieser Erfahrungen. Und Context-SDK ist der Fokalpunkt dafür.
Felix, ihr habt schon die ersten Leute im Team, wenn ich das so sagen darf. Wo wird da die Reise hingehen? Wofür werdet ihr das Kapital verwenden? Wird das insbesondere für Teamaufbau sein oder für Marketingaktivitäten oder für Sonstiges?
Genau, also fürs Team brauchen wir natürlich noch Expertenwissen, vor allem zum Beispiel das Thema Data Science ist etwas, wo ich mich zwar grundsätzlich die Basis vielleicht kenne, aber ich auch weiß, ich bin nicht die richtige Person dafür. Genau, und wir wollen da auf jeden Fall eben ein robustes System aufbauen, dass wir das hochskalieren können. Mhm. Also wir haben zwar jetzt guten Erfolg, aber man kann sich vorstellen, es ist ja jetzt noch eine überschaubare Zahl an Apps, die das aktiv jetzt jeden Tag verwenden. Aber wenn wir natürlich unserer Vision nachgehen wollen und das groß aufziehen, dann muss man da gut vorbereitet sein.
Und die Vision lautet?
Die Vision lautet, dass wir überzeugt davon sind, dass Real-Time-Context-Information in Zukunft ein Bestandteil ist, der nicht wegzudenken ist aus der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wenn es um zum Beispiel Mobile-Apps geht. Und vielleicht noch, um den Punkt aufzugreifen, wir sind aktuell zu viert mit dem Data Scientist, wo wir gerade in laufenden Gesprächen sind, aber uns noch sehr, sehr freuen über Top-Bewerbungen. die Ausschreibungsunterlagen finden sich auf der Website.
Hey, sauber bitte!
Glaube ich, haben einen super Nukleus und sind überzeugt davon, dass wir da schon enorm viel weiterbringen können. Das heißt, unser Ziel ist jetzt nicht, möglichst rasch irgendwie 50, also
it's not about body count,
it's not about body count, it's brain. Und da sind wir jetzt mal, wenn wir dann 5 sind, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Und von dort aus, wenn wir dann sehen, was die nächsten Notwendigkeiten sind in der organisationalen Entwicklung. Aber ich glaube, dass wir auch aus den letzten Jahren gelernt haben, dass es nicht zwingend quasi diese große Organisation braucht, um ein großes Unternehmen zu bauen.
Stimmt.
Es ist wichtiger, aus meiner Sicht, ganz, ganz radikal zu versuchen, A-Player zu heiren. Mhm. Ich glaube, da bist du der beste Maßstab, Felix, und ich erlebe das als eine große Unterstützung im Alltag. Quasi der Anspruch, den du an dich und an alle anderen mitbringst, ist unter Anführungszeichen auch die Messlatte, für wen wir suchen. Und das sorgt dafür, dass wir, glaube ich, als kleines Team extrem schlagkräftig sind. Die eine Frage, die du gestellt hast, ob das in Marketing geht, definitiv nicht. Wir fokussieren uns im Moment voll auf Produkt und Arbeit am Markt mit unseren Kunden. Das heißt, die meiste Zeit investieren wir darin, mit unseren Kunden zu sprechen, mit denen unsere Hypothesen zu validieren, denen zuzuhören, die zu verstehen und das sofort in unserer Produktentwicklung einfließen
zu lassen. Habt ihr da schon ein Gefühl, wer sind die besten Kunden für den Anfang jetzt und wo sind sie geografisch? Sind das österreichische Unternehmen? Sind sie international unterwegs?
Also es sind nicht österreichische Unternehmen, okay. So viel kann man sagen. Und wenn man unseren Markt anschaut, dann reden wir, nachdem wir jetzt einmal die iOS-Version vom SDK haben und im Q1 vielleicht mit der Android-Version draußen sind, dann reden wir jetzt give or take von 5000 iOS-Apps weltweit, die quasi Top-Grossing-Apps sind.
Ja.
Weil dieser Markt ist ja geprägt von einem Short-Head und einem Long-Tail. Das heißt, es gibt Millionen Apps, aber relativ wenige, die wirklich viel Geld machen. Ja. Bei denen machen wir einen richtig, richtig großen Impact. Das heißt, ich glaube, dass wir unter Beweis stellen müssen, dass wir dort Wert stiften und dass diese Kunden bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, weil dann wird der Rest des Marktes folgen.
Wie wollt ihr den Sales organisieren? Wollt ihr quasi Inbound Anlaufstelle sein oder wird man schon Outreaches machen müssen und direkt die Kunden ansprechen müssen? Weil zumindest glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Liste der Potenzialkunden hättet ihr relativ leicht verfügbar, oder?
Wenn genau. Man, ja. Und da kommen jetzt drei Punkte zusammen. Also der erste Punkt ist quasi der Weg von Felix bisher, denn allein in den vergangenen Monaten zwei- oder dreimal zu twittern, ich arbeite an etwas und hier, falls euch dafür interessiert, ist eine Pre-Sign-Up-List, hat dazu geführt, dass ich jetzt in der privilegierten Situation bin, dass ich einen Pipedrive habe mit 180 Top-Qualified Leads, die darauf warten, dass man sich bei ihnen meldet. Und das
so sind, Elon Musk-Strategy quasi.
ja. und das sind Top-Apps, die neugierig darauf sind, mit uns zu sprechen und zu hören, was wir ihnen anzubieten haben. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, dass wir uns auch wahnsinnig freuen, dass seit unserem Announcement wir einen unglaublichen Inbound an Global Top VCs haben, die sagen, wir wollen mit euch reden. Denen wir sagen, urgerne, aber wir sind jetzt gerade am Arbeiten. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns connectet zu Portfolio-Companies von euch. Und auch das öffnet uns viele Türen, cool. Was für uns sehr, sehr spannend ist. Und wie gesagt, es ist auch derzeit erstaunlich einfach mit diesem Thema und jetzt quasi mit dieser Botschaft da Gehör zu finden, einen Termin zu bekommen. Und die Hypothese ist immer die, wenn es einem in 30 Minuten in einem Call nicht gelingt, rüberzubringen, warum das spannend ist, dann hat man eh irgendwo was falsch gemacht. Und insofern, da kommen wir schon hin, diese Shots bekommen wir.
Felix, hast du damit gerechnet, dass das so schnell geht, dass die Wellen so hoch werden, die man da schlägt, wenn du aufschlägst? War das eh quasi so geplant oder ist das auch ein bisschen passiert?
Gute Frage. Ich glaube beides irgendwie, ja, okay. falls das Sinn ergibt. Ich habe ja schon, bin ich schon gewohnt von meinen bisherigen Developer-Tools und Projekten, dass die dann sehr schnell sehr große Reichweite finden. Aber genau wie du vorher richtigerweise gesagt hast, das ist ein großer Unterschied. Jetzt ist es ein B2B-Enterprise-Produkt. Da ist mir natürlich auch klar, ja, dass, da geht es dann eben auch um Geld, um Verträge und sonst was. Und ich muss auch sagen, bei Fastlane, es ist ein Riesenerfolg, keine Frage, aber es gab halt da einige Shortcuts. Als Beispiel, Fastlane war ja nicht gehostet oder managed, sondern das war ja hier Open Source, deine Verantwortung, deine Sache. Ich musste nicht mit Legal Departments, mit verschiedenen. Genau. Und ein Unterschied auch, der sich ergibt, der ein bisschen Umstellung von meiner Seite, meiner persönlichen Seite ergibt, ist, dass jetzt die Zielgruppe nicht mehr so klar nur eine Person ist. Das war bisher bei Fastlane, war es halt der iOS-Developer, der die Prozesse halt optimieren wollte. Jetzt ist das Ganze natürlich was viel Größeres. Also das sind auf jeden Fall neue Challenges, die ich sehr positiv sehe, weil wir plötzlich natürlich mit viel mehr Personen.
Das ist total spannend eigentlich, weil nicht nur der Product Developer, sondern vielleicht auch die Business-Seite wird sich denken, was kann ich eigentlich damit mehr erzeugen, ne?
Also genau. Wir sehen ganz klar, wer unser Buying Center ist. Das ist auf deiner Seite der iOS-Engineer.
Ja.
Weiter sind wir die Product Person, die quasi die Produktbrille und die kundenzentrierte Perspektive mitbringt. Und wir haben quasi Revenue Monetization.
Ja, genau.
Das sind so die Top 3 Roles, die wir abholen und für die wir deshalb klar abgestimmte Botschaften haben, warum das für sie ein relevantes Thema ist und wie wir sie dazu ins Boot holen.
Genau. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend, diese verschiedenen Personas, dass wir jetzt als Produkt diese Balance finden. Genau.
Jungs, ich kenne mich aus. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Also ich habe unseren Artikel über euren Launch natürlich gelesen, aber jetzt verstehe ich es noch besser, weil natürlich, wenn man so first-hand erklärt bekommt, super, super spannend. Ja, und ich glaube, die Anfragen investorenseitig werden sich sicherlich hochhalten. Ihr habt schon jetzt wirklich ein sensationelles Setup. Wirklich super, super Leute on board, die aus Überzeugung in deine Person und in deine Person dabei sind, aber sicherlich auch in das Produkt. Insofern danke für diese Insights heute. All the best. Und da muss ich wirklich sagen, keep us posted, weil ich glaube, da wird noch vieles passieren und wir werden gerne darüber berichten und auch unsere Community am Laufenden halten, damit wir auch mitlernen können. Deswegen vertiefe ich die eine oder die andere Frage, weil ich glaube, das spannend sein kann für Founderinnen und Founder draußen, weil wir alle davon wirklich was lernen können. Danke für euren Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.
Danke, danke euch fürs Dabeisein. Das war Context SDK. Ein paar Wochen nach der Gründung und in ein paar Monaten oder vielleicht eh schon Wochen melden wir uns wieder mit Updates von diesem Startup. Sie werden, glaube ich, noch viel bewegen. Stay tuned, danke fürs Dabeisein und tschüss.